EAC Kloten Podcast. Mit Geschichten und Menschen rund um unseren Verein. Willkommen, liebe Leute. Das ist der erste Podcast von der Geschichte vom EAC Kloten. Ja, was ist das Ziel von diesem Podcast? Wir wollen mit Leuten reden, die man nicht alltäglich sieht, die eben nicht Spieler sind, die immer im Vordergrund stehen, sondern wir wollen Geschichten erzählen rund um unseren Verein. Und das Geschichtsbuch vom EAC Kloten, das ist sehr, sehr dick und da gibt es ganz viel zum Erzählen. Und ja, ich fühle mich geehrt. Ich bin der Raffi Walser. Ich darf durch den Podcast durchführen. Und ich will eigentlich gar nicht zu viel Zeit verlieren, sondern gerade mit meinem ersten Gast starten. Und die Stimme, wenn ihr die hört, ob ihr jetzt beim Rüebli-Schellen sind oder irgendwo im Auto, jeder Kloten-Fan, der kennt die Stimme. Das ist nämlich unser Stadionsprecher. Willkommen, Jörg Müller, zum ersten Podcast von der Geschichte vom EAC Kloten. Schön, bist du da.
Es ist eine Ehre für mich, da zu sein. Die Premiere.
Genau, also deine Stimme, die kennt man ja in Kloten. Wenn man Kloten-Fan ist, dann kennt man das. Deine Stimme. Immer wenn es ein Goal gibt, super. Auch sonst, du führst super durch den Abend. Jetzt habe ich mich aber schon gefragt. Du bist seit über 20 Jahren Stadionspeaker im Schlufweg. Jetzt darfst du beim ersten Podcast dabei sein. Was ehrt dich mehr?
Ups.
Oder was bedeutet dir mehr?
Beides bedeutet mir etwas. Einerseits die 20 Jahre bei Kloten ist natürlich eine ganz fantastische Zeit in meinem Leben. Wo ich jetzt da bisher drauf zurückschaue. Wer weiß, was noch kommt.
Ja, hoffentlich noch viel weiter.
Ja, mal schauen. Und dass ich hier da sitzen darf, ist mir ebenfalls, wie gesagt, eine Ehre, weil es ist nicht allen gönnt, dass sie so an einem Ort sitzen können und aus ihrer Tätigkeit berichten können. Und darum ist es mir auch viel wert, dass ich das hier da machen darf. Vielleicht kann ich mal ein bisschen hinter Kulissen führen in diesem Gespräch, dass man Verständnis hat für das, was da durch die Lautsprecheranlage kommt und was ringsum passiert. Und das ist eigentlich das, was ich gerne platzieren will.
Ja, das ist super. Und das ist genau auch für das, was wir den Podcast machen. Jetzt, ich meine, ich kann mich an gar keine andere Stimme erinnern. Seit ich ins Stadion gegangen, höre ich dich, Jörg. Darum will ich eigentlich ganz von vorne anfangen. Was ist überhaupt deine Verbindung zum Eishockey? Und was ist das für eine Zeit gewesen, wo du eben zu dem Speakertum oder zum Eishockey überhaupt gekommen bist?
Also zum Eishockey selber bin ich schon vor dem Speaker gekommen, schon viel. Viel lang vorher. Es ist 1934 sind wir gegründet worden. Und wo Kloten die 12. Saison gespielt hat, habe ich das Licht von der Welt erblickt. Also rechne. und von dort her, ich bin ziemlich mal auf dem Eis gewesen, aber zu unserer Zeit natürlich, zu dieser alten Zeit, dort hier ist man auf Natureis rumgekurft und hat noch nichts gewusst von Kunsteis. Als Bieler bin ich in Bern zuerst mal mit Kunsteis in Verbindung gekommen, habe gerne immer geschlittschündelt und bei dann in Biel als Junior habe ich kurz gespielt gehabt, wo wir auch noch unter freiem Himmel dürfen spielen, wo noch am Köbi Köliker sein Vater der Eismeister war in Biel. Ganz böse hat er uns einmal vom Eis gejagt. Ich muss mich noch an das erinnern. Und dann war mit Eishockey eine Zeit lang fertig gewesen. Und dann bin ich beim EHC Swissair, bin ich dann das nächste Mal die Schlittschuhe binden, da im Schlufweg. Auch noch ohne Dach haben wir das dann dürfen machen. Und bin dann im Ausland gewesen, als ich zurückgekommen bin, bei EJ, habe ich mich vorgestellt, dort hier als Spieler, und bin enttäuschenderweise aufgeboten worden für ein Training am Abend um 9 Uhr. Habe ich gefragt, welche Mannschaft ist das? Dann hat es geheißen, Senioren. Also, das ist meine Karriere in Sachen Hockey. Und zu Kloten bin ich eigentlich in Richtung vom Speaker wegen meinem Sohn. Der Reto war Junior, war Goalie hier, zusammen mit dem Bührer, der dann Karriere gemacht hat. Die hat zusammen gespielt schon dann. Und dort bin ich Mannschaftsbetreuer gewesen, also lang vor dem Speaker, 13 Jahre vorher. Und um das kurz zu machen, mein Vorgänger, der Flori Capretz, der leider gestorben ist, der hat irgendwann einmal bei einem Sommerturnier hat mich gehört, einen Speaker, und gesagt, hey, du könntest das eigentlich noch, komm doch einmal.
Das ist die Stimme, die wir im Schlufweg brauchen, gell?
Ja. Oder der, der ja, das Mikrofon kann reden kann. Genau, dann genau. Ist das noch gut genug gewesen.
Aber ich will nochmal zurückkommen, sorry, dass ich drin rede, zum Reto Müller. Das ist nämlich ein bekannter Sohn, also du hast das eigentlich in die Wiege gelegt, die Speaker-Qualitäten. Reto Müller, alle Leute, die Hockey gerne haben, die haben MySports abonniert, lernt es fleissig geschaut. Der Reto Müller hat MySports moderiert gehabt, hat gestern seinen letzten Auftritt gehabt. Wie war das gewesen? Hast du das schon früher ihm können, eben in die Wiege legen? Ist schon früher bei euch das ein Thema gewesen? Immer, ich meine, ich mag mich noch an mich erinnern. Ich habe immer Interviews gegeben nach dem Match mit meinen Eltern. Also wir haben da irgendwie mit Tennisball und Plastikröhle dann ein Interview beziehungsweise ein Mikrofon gebastelt. Ist es bei euch zuhause auch so gewesen? Also habt ihr auch früh angefangen, eben einfach reden, egal zu was. Und so ist dann bei beiden eigentlich wie so die Karriere geworden mit dem Speaker bei dir und bei ihm jetzt natürlich im Fernsehen, wo man ihn live kann sehen kann. Mm.
Ja, meine Frau Silvia sagt immer, Müller ist die Schnurrin. Schon mein Vater war eine Schnurri. Ich bin auch eine Schnurri, wahrscheinlich, wenn man es so anschaut. Hoffentlich nicht dumme Sachen. Und Reto hat das wahrscheinlich schon geerbt. Ja, irgendwo durch, dass er gern redet und offensichtlich gut kann reden. Und wenn du sagst, geübt oder so in diese Richtung, wir haben ihn eigentlich nicht animiert zur Moderation. Aber ich kann mich erinnern, dass er schon zu Kindergartenzeiten Gockiflaschen in der Hand hatte und irgendwo im Garten aussen so eins, zwei oder drei moderiert hat. Also, das könnte etwa der Anfang sein. Also, er ganz offensichtlich, ja.
Hast du vorher schon ähnliche Aufgaben gehabt? Eben, und wie hat das ausgesehen? Ist man da ausgebildet worden zum Speaker? Weil ich habe mir jetzt geschaut, ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht über das ganze Speakertum. Und da gibt es ein ganzes Handbuch vom Speaker. Was muss er sagen? Es sind Sätze vorgedruckt. Zum Beispiel der Satz, der mir immer bleibt, ist der Fahrer mit der Autonummer ZHXY muss umparkieren. Also ist alles schön in dem Büchlein geschrieben. Vor 20 Jahren hat es das auch schon gegeben, oder vor über 20 Jahren, du angefangen hast?
Nein, ja, in dieser Richtung nicht, oder in dem Sinn ganz sicher nicht. Es war Learning by Doing gewesen, und das ja vom Flori Capretz, das war mein grosses Vorbild, da konnte ich sehr viel abkupfern, auf jeden Fall. Haben wir auch das ein oder andere, das er rausgelassen hat, damals abgewöhnt, weil sie einfach das Gefühl hatte, in die Richtung, wo er da im Bündnerdeutsch einmal durchgegeben hat, das wette ich nicht. Ich wette eher neutral wirken. Obwohl, es gibt Momente, da muss man einfach zählen laufen und da muss man einfach ein bisschen auf die Tube drücken. Vorgaben, das hat es nicht gegeben. Nein, dort nicht. Man ist einfach hergesessen und hat mal einander Tipps gegeben, korrigiert. Wir haben 2-3 Spiele bei den Elite-Junioren damals gemacht und dann sind wir beim Bier zusammengesessen und gesagt, los, das ist jetzt gut gewesen, oder das andere könntest du korrigieren. So ist man da reingekommen. Erst, wo dann Swiss Ice Hockey angefangen hat mit der Ausbildung, das heisst mit Treffen, die man zu Bern gemacht hat, dort ist so eine Struktur drin reingekommen.
Also es gibt effektiv eine Speaker-Ausbildung, die man dann dort hat, wo man dann zusammenkommt mit den ganzen Speaker von der Schweiz, oder wie muss ich das da vorstellen?
Ja, keine Ausbildung, aber eine Zusammenkunft mit allen Speakern. Also wir haben einen sehr guten Zusammenhalt untereinander, wir haben ja einen Chat miteinander, WhatsApp-Chat jetzt neuerdings, und von dort her halten wir Kontakt. Aber eine Ausbildung habe ich eigentlich nur einmal Mal mit beim Dagobert Canes, haben wir einen Tag lang haben wir dort ein Training gehabt, wo wir uns angemeldet haben und dann nachher dort lernen, was man besser könnte machen.
Eben, ich glaube, das muss auch ein bisschen einfach gegeben sein. Yeah. Jetzt, du hast es auch angesprochen von der Technik, jetzt neu mit WhatsApp-Chat, aber vor 20, vor 30 Jahren ist das alles noch so weit weg gewesen. Wie sind die Anfänge mit der Technik? Also jetzt für mich, von der jüngeren Generation, ist das so schwierig vom Vorstellen. Ich meine, jetzt, wir hocken da, wir haben einen Kopfhörer an einem Stadion, du hast die modernste Technik, wir haben einen Videowürfel, du kannst die Kopfhörer anlegen, boxen, das ganze Stadion gehört dich, es läuft. Wie ist das früher vor 20 Jahren abgelaufen?
Also, Boxen war auch da, schlechterer Qualität als heute wahrscheinlich noch in Erinnerung. Und ein Standmikro, ein Handmikro, das mehr oder weniger gut das aufgenommen hat, wo man hat geredet. Und man ist zum Teil, man hat verschiedene Standorte im Stadion, ganz früher in einer winzigen Kabine, die jetzt ein bisschen breiter geworden ist. Unten zwischen den Strafbänken ist dann sehr klein gewesen. Dort sind wir drinnen gesessen am Anfang. Wir sind dann, weil es eng geworden ist, weil die sogenannten Punktrichter neben uns mehr Platz beansprucht haben, sind wir dann nachher verpflanzt worden, dort hin, wo jetzt die Lounge ist, oben innen. das war eine super Zeit.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, ja. Also am Anfang war einfach nur unser Karbäuschen dort oben. Und da hat es noch keine Tower gegeben, wie wir den jetzt nennen, dort, wo der Regieraum oben am Zamboni. Das war damals sehr einfach gehalten gewesen. Und dann sind die Lounge gebaut worden, links und rechts. Und von dort her haben wir es super schön gehabt. Schön warm, im Gegensatz zu früher und zu jetzt. Und dann ist uns etwa ein, ich sage jetzt nicht ein Güppli, aber ein Glas Mineralwasser angeboten worden
von diesen Ladies.
Das war eine super Zeit gewesen. Und dort haben wir telefonisch uns mit Punktrichter unterhalten. Also wenn der Schiedsrichter ist, kann eine Meldung machen, unter durchs Guckli durch, hat man eine Standleitung gehabt, die manchmal sogar unterbrochen hat und man wieder müssen anrufen. Also ganz eine komplizierte Angelegenheit für die Vermittlung von den Informationen von unten, vom Eis zu uns rauf, wo wir dann mit dem Mikro das Ganze durchgegeben haben. Und darum ist der Wunsch gekommen, dass wir wieder den Speaker unbedingt wieder unten in Nähe vom Schiedsrichter, von der Schiedsrichterangabe sitzen. Und dann sind wir wieder runtergekommen. Ich weiss nicht mehr, wie lange das her ist, dass ich dort unten sitze jetzt.
Ja, das ist mega spannend. Eben, das können wir uns jetzt in der heutigen Zeit gar nicht mehr vorstellen. Da mit Telefon. Ich meine, heute haben sogar schon die Schiedsrichter ein Headset an und kommunizieren dort miteinander. Du hast schon ein bisschen angesprochen mit deinem Platz im Stadion. Also du hast eigentlich den besten Platz im Stadion. Ich meine, du bist mitten drin, unten, zwischen den Kühlboxen. In der NHL werden so Ringseats sehr teuer verkauft. Du darfst dort hingehen, arbeiten, gehen, Speaker. Wie schafft es sich, inmitten von der Kühlbox, wo so viele Emotionen, wo alles zusammenkommt, so nahe am Eisfeld?
Sehr gut, natürlich. Ich bin froh, dass ich für den Ringseat nicht muss zahlen.
Genau.
es ist manchmal, es ist nicht immer positiv. Negativ ist es in dem Sinn, als der Überblick fehlt. Steht da immer ein Schiedsrichter irgendwo in der Sicht zum Goal, zum Beispiel. Und manchmal ist es recht dramatisch, wie es zu und her geht. Ich sehe manchmal verdrückte Gesichter vor mir, von den Spielern, die Banden angedruckt werden. Und zum Teil sondern jetzt den recht und da ist mir auch schon den Kaffee ausgeleert, weil es einen rechten Check-up-Bande gegeben hat. Das war nicht immer leicht von dem her gesehen. Also von dem her ist es natürlich ein privilegierter Platz, ganz sicher, aber nicht der, wo man ein Spiel könnte verfolgen von A bis Z. Also ich habe immer Mühe, wenn wir gefragt werden, wen würdest du wählen als Best Player? Dann habe ich Mühe, weil ich das Spiel nicht so verfolgen konnte, wie es braucht eigentlich, für zu sehen, wer jetzt da wirklich eine tolle Leistung erbracht hat. Das ist zu nach.
Ja, so das ist ganz gesehen, ein anderer Winkel, ja, oder? Wie die anderen Fall. Leute. Ja. Und eben, du hast ja dazu gelernt, den Kaffee immer heben. Nicht, dass der dann wieder raus. Genau, oder auf die Seite stellen. Jetzt bei den Spielern, da weiss man auch, vielleicht essen jetzt eine Banane vor dem Match, der Trainer schaut sich noch irgendwelche Videos an vom gegnerischen Team. Bei einem Stadionspeaker, was ist deine Matchvorbereitung? Was tust du vorbereiten, bevor du ins Schlafweg raufkommst?
Also der Match, schon daheim fängt das natürlich an. Jetzt habe ich nicht mehr so lange, wie ich früher hatte. Ganz klar, es gibt repetitive Aufgaben. Also man tut sich mit den Mannschaften befassen, man tut die Spielerlisten ausdrucken. Wir werden schon informiert, wer ist Topscorer, dass man die schon auf dem Blatt zu hat. Und dann ist für mich eigentlich das Wichtigste, dass ich die Spielernamen korrekt kann aussprechen kann. Und da gehe ich etwa einmal auf YouTube sogar schauen, wie es die Amerikaner aussprechen. So, ja, nein, so kannst du das natürlich in der Schweiz nicht machen. Ich habe schon bei unserem Trainer ein bisschen Mühe mit dem Hahnberg auf gut Schweizerisch. Heisst ja ganz anders auf Schwedisch. Aber wenn ich das so durchgehe, ich glaube, Hahnberg oder ähnlich, dann würden mich wahrscheinlich Zuschauer auspfeifen, wenn sie da wären.
Ich glaube, die würden es gar nicht merken.
Möglicherweise nicht. Möglicherweise nicht.
Aber da muss ich schon schnell nachhaken mit den Spielern. Also zwei Sachen. Die Spieler musst du überhaupt noch irgendeine Liste haben. Du bist so lange dabei, du kennst die Spieler und ja, du kennst die auswendig, oder? Und von den Gegnern denke ich jetzt auch. Vor allem, sage ich jetzt noch, in der Nazi A sind sie ja sehr lang gewesen, oder? Und dort hast du die Spieler auswendig gekannt. Hast du dort noch überhaupt einen Zettel gebraucht?
Ich würde sagen, auswendig nicht. Nein, ja. Ich habe mich ja nie bemüht, die auswendig zu lernen. Weil es gibt immer wieder Änderungen in den Line-Ups, logischerweise. Oder gerade bei den Farm-Teams jetzt, da kommen immer wieder Spieler von der National League drin, wo das
überhaupt
nicht drin war. Aber die anderen, man könnte das auswendig lernen, aber ich will das nicht. Und ich habe das auch schon gelernt zu Swissair-Zeiten, wo man gesagt hat, möglichst viel vorbereiten, auf sicher gehen, schriftlich, wenn immer möglich. gefährlich, weil improvisieren kannst du sonst noch genug. Vor allem im Notfall. Und Notfall gibt es bei uns hier beim Speaker, ja, nicht unbedingt. Notfall ist dann, wenn es in den letzten Minuten noch drei Strafen gibt und ein Goal noch zwischen und wo man dann ein bisschen ins Dribbeln kommt, logischerweise, dann habe ich das gerne vor mir zu, strukturiert vor mir zu. Und darum gibt es nichts anderes als Mannschaftslisten da haben von beiden Teams. Und ich tue mir eigentlich immer alles notieren, damit ich sicher bin, wenn ich nervös werde, kann ich den Finger draufheben und sagen, okay, das erste Goal ist der Torschütze, also ersten Assist, diese und dann weiter und so weiter. Und darum tue ich möglichst wenig auswendig machen. Ich will einfach auf Nummer sicher gehen, weil für mich ist das schlussendlich Qualität, das, was man durch den Lautsprecher rauslässt.
Du hast vorher über schwierige Namen geredet. Was ist für dich ein Name, wo du immer gedacht hast, wieso ist jetzt der schon wieder da auf mich, wieso muss ich den schon wieder aussprechen? Oder gibt es jetzt im Team von Kloten irgendeinen Namen, der schwierig ist? Mir fällt jetzt gerade, vielleicht kenne ich nicht, außer Erik Fey, das ist immer wieder diskutiert worden, auch im Live-Chat. Wie sprichst du unseren Kanadier aus?
Fey? Ja, also, ich hatte mit ihm geredet.
Ich eben auch,
genau. Inside-Talk. Ich habe es so verstanden und bei denen auch nicht. Hast du geschaut im NHL?
Ich bin auch geschaut im YouTube, habe geschaut, ja, wie sie ihn aussprechen. Ja. Und ich habe ihn dann jetzt selber gefragt im letzten Inside-Talk und er hat mir also gesagt, er ist das schon x-mal gefragt worden und Erik Fey sei super.
Fey ist gut.
Also können wir uns auf das eignen. Aber okay, bei dem gegnerischen Team, hast du irgendeinen schwierigen Namen?
Der Heuebert, vielleicht Volte, glaube ich. Wenn ich an Heu denke, ich tue natürlich auch immer phonetisch das aufschreiben, damit ich auch nicht drüber stolpern tue. Viel schlimmer ist natürlich bei Speaker-Tätigkeiten wie bei der Weltmeisterschaft, wo ich ja dürfen mitmachen und anderen Orten, wo dann zum Teil ganz, deutsch gesagt, kriminelle Namen drinnen sind. Polen zum Beispiel oder Ungarn, dort will ich nicht hören, was sie denken, wenn sie mich hören, wie ich die Namen ausspreche. Aber sonst in der Schweiz ist es eigentlich nicht dramatisch. Und sonst, wie gesagt, wollen wir vorbereiten. Oder was ich jetzt im Moment nicht darf machen, hinter Kulissen in die Spielergänge oder in die Garderobe fragen, du, wie tut man die Namen aussprechen. Oder ich tue mit einem Betreuer reden, dann geht man schnell die Liste durch. Wenn es zum Beispiel um Vorbereitungsspiel geht, wo Mannschaften kommen, die selten da sind, gehe ich schnell mit jemandem die Liste durch und dann weiss ich, so würden die das im Heimstadion ebenfalls ankündigen. Also ist es für mich gut.
Also du überlässt nichts dem Zufall. Das ist wirklich professionelle Arbeit, die du machst. Jetzt kannst du überhaupt einen anderen Match schauen irgendwie, oder schaust du auch andere Spiele und achtest dich dann auf den Speaker, also sei es im Fernsehen oder in anderen Stadien, machst du das überhaupt? Oder sagst du, ich bin Klotner, ich schaue meinen Match bei Speaker und dann habe ich das Eishockey gesehen?
Oh nein, ich schaue viel natürlich auf MySports.
Gut, das ist natürlich klar.
Künftig auf SRG noch mehr. Nein, Spass beiseite. Ich schaue viel Hockey und logisch ist ein Ohr irgendwo dann immer dran, höre ich etwas, was der Kollege erzählt. Und dort ertappe ich mich dann eher, dass ich schaue, ist der Zeitpunkt der richtige? Also, tut er die letzten Minuten ansagen, zum Beispiel. Und dann bin ich immer beruhigt, wenn ich sehe, auf der Uhr, jetzt Achtung, 3, 2, 1, jetzt musst du eigentlich. Oder wie schnell kommen die Ansagen? Das ist etwas, weil ich habe mir auch zum Ziel gesetzt, dass im Unihockey mache, dort habe ich so gelernt, während ich den Tag gespeichert habe, dass immer beim Anspiel das ankommt. Und das ist mein Ziel, das ich habe. Und darum werde ich nervös, wenn Punktrichter mir die Angaben nicht schnellstmöglich liefern, damit ich dann, wenn Face-Off kommt oder ein PKI-Spiel kommt, dass ich dann die Ansage machen kann. Und das tue ich etwa beachten. Kommt jetzt die Ansage im richtigen Moment? Das ist das Einzige. Aber darauf hören, was sie erzählen, da will ich nicht, auch nicht den Lehrer spielen. Also, wenn mich einer fragt, du hast mich gehört, wenn ich live an einem Ort dabei bin, bei einem Spiel, dann tue ich gerne meine Kritik, aber aufbauende Kritik bringen, wenn das Gegenüber das von mir fordern, aber ich gehe nicht her und würde jemanden kritisieren. Ich habe so gern, wenn jemand mir sagt, was ich falsch mache, aber in einer anständigen Form, und dann tue ich es sehr gerne akzeptieren. Auch Fan-Eingaben, viele habe ich noch nicht gehabt, zum Glück hier, aber wenn jetzt ein Fan-Kommentar käme, wo ich sage, du hättest recht, wenn ja, dann tue ich das anpassen. Ja.
bei der Zeit habe ich dort richtig zugelassen. Stimmt das? Im ersten und im zweiten Drittel musst du amigs die letzte Minute sagen. Mhm. Und im dritten Drittel sagst du amigs schon 2 Minuten vorher. Ja. Hat das irgendeinen Grund? Oder wieso macht man das so?
Das ist eine gute Frage. Das ist eben in dem besagten.
Das ist in dem Büchlein drin. Das steht drin. Ja, also, ja. Das muss man genau lesen. Ja. Nicht, dass man darüber stolpert und dann
nicht,
einen Fehler
woher
macht.
Das kommt. Also, früher ist schon haben wir immer vom letzten Drittel geredet, die letzten 2 Minuten vom letzten Drittel, weil dann ist dann Schluss gewesen nach 60 Minuten. Und jetzt darf man das auch nicht mehr, ist auch ein Büchlein,
ist das dritte Drittel,
weil es könnte ja noch weitergehen. Und, aber warum die 2 Minuten, muss ich ehrlich sagen, wüsste ich jetzt gerade nicht, nein. Das ist jetzt Routine.
Bleibt ein ungelöster Rätsel. Du hast einen sehr grossen Einfluss mit deiner Stimme aufs Stadion. Wie gesagt, eben, man kennt deine Stimme als Klotner, wahrscheinlich auch Gästefans. Die Speaker, die kennt man immer wieder. Ich meine, eben, sie sind über eine lange Zeit meistens immer die gleichen. Hat es für dich schon brenzlige Situationen gegeben, wo du dich nicht wohl gefühlt hast in deiner Haut dort im Speakerhäusli, wie man das so im Hockey Fachjargon nennt?
Ja, also brenzlige Situationen nicht. Das wäre eher, wenn wir den Meistertitel irgendwann einmal sollten erreichen und nicht mit dem Rollator. Nein, ja, dort Spass beiseite, wenn es zu und her geht, wenn die Fans nachher kommen. Man mich erinnert, ich muss auf Flori Capretz zurückkommen, dass er fast aufs Dach aufgeflüchtet ist, wo dann die Kabine schier eingedrückt worden ist. Das wäre brenzlig von mir aus gesehen. Brenzlige Situation hatte ich, wo wir dummerweise ganz nach am Meistertitel waren. Ist das 15 oder Davos? Davos zweimal und einer ist der Z, wo wir im Finale.
Ja, ganz bitter, 2014 ist schon.
Leider
eine von der bittersten Stunden gewesen.
Ja, das kann man sagen.
Ich will gerade dort nachhaken, wie war das für dich? Ich war im Stadion und ein Spiel gegen den ZSC verlieren, das tut sehr, sehr weh. Aber ein Derby-Finale 4-0 verlieren im eigenen Stadion, der Kantonsrival, der ZSC, der Meister wird. Also für einen Kloten-Fan gibt es wahrscheinlich nichts Schlimmeres, außer dass die Rapi dann noch abschießt, was auch noch schlimm war. Wie war das für dich gewesen? Gerade jetzt diese zwei Ereignisse, du hast die live miterlebt. Was sind, ich meine, der Kessel war voll. Es sind so viele Emotionen, ich komme jetzt schon fast wieder Hühnerhaut über. Ich meine, das ist so abgegangen. Wie ist das für dich? Und dann musst du noch ruhig irgendwie sagen, das 1-0 für dich, das straft dort. Wie gehst du mit dem um, wenn es da oben wirklich brennt und die Emotionen durchgehen?
Ja, wenn es brennt und dort brenzlig wird, im Sinn von, ich habe immer probiert, eine Art Feuerwehrmann zu sein. Du hast es vorhin angesprochen, ruhig zu bleiben. Ich bin ein Riesenklotten-Fan. Unter dem Tisch gehen meine Hände einmal anders, wenn es ein Goal gibt. Man darf das auch nicht zeigen. Schon nicht erwünscht. Es ist verpönt, dass der Speaker Emotionen zeigt und vor allem parteiisch für das Heimteam ist. Und von dort her sind die brenzligen Spiele immer die gegen Z, du hast es angesprochen. Jedes Spiel eigentlich, wo wir auch gebeten worden sind, dass wir uns dort zurückhalten, damit es kein Krawall gibt, dass die Fans eben beruhigt werden. Das hat für mich geheissen, dass ich Goal vielleicht auch nicht so euphorisch ansage, wie ich das sonst in einem Match gemacht habe. Vor allem nichts gefärbt in Richtung von Gegner abmachen. Das ist auch sehr, sehr wichtig gewesen. Haben wir auf die Fahne geschrieben. Und Musik war dort auch das Thema gewesen. Wir haben gewisse Songs, ich meine jetzt nicht mehr erinnern, an welche, haben wir nicht dürfen spielen, weil der Sicherheitszuständige hat immer gesagt, los, wenn ihr das bringt, dann gehen die dort oben in die Luft. Und also tun wir dabei zu beitragen, dass es ruhig bleibt. Uns soll wenigstens niemand den Vorwurf müssen machen, wir haben Öl ins Feuer reingegossen. Und das war immer mein Ziel gewesen in brenzligen Situationen. Das brenzligste war für mich gewesen, eben dort Davos, wo wir verloren haben. Ja. Wo ich aufs Eis gegangen bin, voll Davos-Fans gsi und die haben probiert, Garderobe zu stürmen. Und dann bin ich hinten durch in die Spielergänge und habe dort probiert, weisst du, Gucker, wie mir das in den Sinn gekommen ist, einfach einmal anstehen und beruhigend auf die Fans einreden. Vielleicht haben sie meine Stimme gekannt und gewusst, wenn der etwas sagt, dann ist es okay. Und dann gilt's. Ich habe nicht einmal müssen böse auftreten, nicht laut werden. Ja, laut hätte man müssen werden, ohne Mikrofon und ohne Megafon. Aber ich habe einfach dann dort in die Menge reingeschrauen und beruhigend gewirkt, dass ich gesagt habe, ich verspreche euch, die Mannschaft kommt nochmal aufs Eis.
Und es hat genützt.
Es hat genützt. Dann hat es ein paar gegeben, wo recht so der Bodybuilder-Typen, die dann angestanden sind und ihre Kollegen zurückgehalten haben. Haben die gehört, der Speaker hat gesagt, die kommen dann wieder aufs Eis. Also hey, jetzt sind wir da. Ja. Und dann hat es Ruhe gegeben. Und das war für mich ein beängstigender Moment. Ich dachte, leck, wenn die mich überrennen.
Ja, das glaube ich. Das Herzblatter war auch ein bisschen dort. Ja, aber jetzt nochmal zurück zu den Emotionen. Ja. Ich bin schon viele Fußballmatches geschaut, auch im Ausland. Eben, es ist, glaube ich, so typisch Schweizer, ist so ein bisschen neutral sein als Speaker. Ich meine, ich bin in Porto schauen oder auch sonst irgendwo in Deutschland. Also von Neutralität vom Speaker ist da überhaupt nichts zu spüren. Also da geht ein richtig Post ab, wenn das Heimteam ein Goal schießt. Findest du es eher schade, dass du neutral sein musst? Oder fändest du es eben irgendwann auch mal cool, eben zu zeigen, doch, du bist Kloten-Fan? Ich meine, jeder im Stadion weiss, du bist Kloten-Fan. Mhm. Oder das ist ja klar, wenn du fürs Heimteam speakern. Oder findest du es okay, Schweizer ist neutral? Das passt.
Also okay ist das richtige Wort, ja. Ja. Es gibt sicher Situationen, wo ich gerne möchte, die ein bisschen mal Gas geben. Aber ich habe selber es nicht so gerne, wenn ich, muss sagen, Kollegen in der Schweiz hören, Speaker-Kollegen, die zum Teil sich selber zelebrieren.
Genau, ja, das ist wirklich das,
was sehr auffällt. Plutôt, ja. oder anderen Orten, wo ich denke, nein, man muss sich da nicht zum Showman machen. Ich bin kein Moderator, ich bin auch vor allem kein Animator. Gut, das Torwandschiessen muss ich moderieren oder darf ich moderieren, ja. Aber dort,
das ist Animation.
Aber sonst bin ich dort hier als Speaker, als Stadionsprecher und ich bin der Meinung, dass ich die Verbindung bin zwischen Schiedsrichter, einem Club und den Zuschauern. Und die Mannschaften, die wollen jemanden einmal hören, schneller als auf dem Internet ersichtlich
ist, wenn Punkt hören, noch bekommen.
Richtig, genau.
Ja.
Oder
genau.
Können wir dann korrigieren? Oder?
Ja, das
ziemlich
ist,
schnell
ja, das,
mal.
Sind ganz
das, Achtung, das ist ja nicht mein Fehler. Wir geben nur durch, was der Schiedsrichter uns meldet. Selbst mit dem Risiko, dass wenn alle im ganzen Stadion 7000 haben gesehen, dass der, den ich durchgebe, nicht der Torschütze war, aber ich muss ihn im ersten Moment durchgeben.
Deine Aufgabe ist einfach das.
Du bist ausgepfiffen worden für das. Oder der Regisseur, der Hans Dübendorfer, hat mir so rein geflüstert, hey, geht's noch? Ist nicht der.
Aber darum ist der Podcast gut, weil dann wissen wir jetzt nämlich, dass nicht du die Schuld bist, sondern du machst einfach deinen Job professionell. Du gibst das weiter, was der Schiedsrichter sagt. Aber bei aller Professionalität ist dir irgendwann aus Versehen schon mal das Mikrofon an. Bleiben und du hast irgendetwas Doofes gesagt?
Ja, schon, ja.
Was ist das gewesen?
Nichts Schlimmes, gar nichts Schlimmes. Also dort schaue ich wahnsinnig gut drauf. Das Blödste, was mir einmal passiert ist, zu Zeiten, wo wir oben in der Lounge waren, haben wir auch selber noch CDs aufgelegt. Also, da bin ich ja noch der Stadion-DJ gewesen.
All in one package, also Speaker-DJ,
ja,
alles zusammen.
Alles zusammen eigentlich dort. Und da ist mir eine CD am Boden gefallen und dann habe ich einen Fluch durchgegeben, weil ich eine CD gesucht habe. Die ist natürlich voll raus. Weil ich das Mikrofon hatte, dann habe ich schon mal gesagt, ach du, jetzt musst du scharig aufpassen. Und dann ist in einem Penalty-Schiessen, muss ich mich erinnern, Lugano-Spieler, ich weiß nicht mehr wer, hat Anlauf genommen. Das war entscheidend, sehr entscheidend damals. Und ich habe das Mikro, nachdem ich ihn angesagt habe, den Spieler das Mikro offen gelassen. Und als er in die Nähe vom, das der Ronny war, Ronny zugekommen ist, habe ich geschrien, «Nein, bitte nicht!»
Und das ganze Stadion hat es gleich gedacht und plötzlich ist es aus dem Speaker
rausgekommen. Ja, genau. Das war das Schlimmste gewesen und dort bin ich wahrscheinlich mehr als rot geworden. Ja.
Das glaube ich.
Und seither ist es mir eigentlich, glaube ich, sehr selten passiert. Ja,
das ist doch super. Etwas, was mir mega auffällt, das sind deine Sprachkenntnisse. Also ich bin jetzt auch schon viel rumgekommen in der ganzen Schweiz. Und da fällt mir auf, wenn wir eben gegen ein Team spielen aus der Westschweiz oder wenn wir gegen ein Team spielen aus dem Tessin, du sagst auch immer die Strafen, die Spieler, alles, die Nummern, sagst du auch auf Französisch und sagst du auch auf Italienisch. Hm. Bist du ein Sprachtalent?
Also dass ich das sage, hat mit dem Sprachtalent jetzt gerade nichts zu tun, sondern hat damit zu tun, dass das eben aus den Ausbildungszusammenkünften kommt von Bern und aus den Unterlagen, die du gesehen hast, wo wir, wenn immer möglich, heisst dort drinnen, in der Sprache vom Gastteam die gleichen Ansagen machen wie bei uns in Deutsch.
Genau, das ist mir aufgefallen bei anderen Stadien. Ja. Da kommt es auf Französisch, oder? Und dann kommt irgendeine andere Person, die dann auf Deutsch redet. Ah, bei dir ist das nie der Fall. Also es ist wirklich du immer, wo Französisch und Italienisch auch redet. Das ist einfach etwas, was mir mega imponiert hat und aufgefallen ist, oder? Weil meistens wechselt dann jemand am Mikrofon, aber du machst das, als wär's deine Muttersprache, auch Französisch und Italienisch.
Ja gut, da bin ich jetzt im Vorteil als Bieler, dass ich Französisch...
Bilingue dort,
ich bin nicht bilingue, das nicht. Also meine Eltern sind klar Deutschschweizer, aber man bekommt es natürlich sehr gut mit. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich das Französisch dort mitbekommen habe. Dort habe ich schon dürfen brillieren bei der Swissair, bei der Aufnahmeprüfung als Flight Attendant, wo ich nach 3 Sätzen dürfen abbrechen. Ah, also, vous êtes bien, okay, ist alles klar. Obwohl, mein Französisch, also der Inhalt ist das eine, die Aussprache ist das andere. Und das hilft mir natürlich sehr. Und das Englisch, das habe ich gelernt. Und ich tue gerne Sprachen verwenden. Ich bin weniger gut im Rechnen. Darum lasse ich mir von den Punktrichter immer Zeit umrechnen.
Jeder hat seine Stärken, oder?
Voilà, genau. Und das darf ich jetzt natürlich hier in die Waagschale reinwerfen und muss nicht jemanden neben mir haben, der eine zweite Sprache übernimmt. Ich weiss, andere machen das so. Ist auch nicht unsympathisch, vor allem wenn ein Mann und eine Frau zum Beispiel sich in dieser Speaker-Tätigkeit
durchgehen. Ich finde es vor allem eben sympathisch, wenn es eben du machst, einfach eine Person, oder? Das sind einfach noch zusätzliche Qualitäten.
Ja,
aber eben, ich habe mich eben immer gefragt, kannst du das wirklich? Das hast du mir jetzt bestätigt mit dem Bilingue. Oder hast du irgendein Büchlein, wo du das ablesest? Und darum habe ich ein ganz kleines Quiz für dich vorbereitet.
Oh, jetzt kein
ganz überraschend. Und zwar bin ich da mal ein bisschen auf die Seite vom Schweizer Hockeyverband schauen. Und dann habe ich mir ein paar Strafen rausgeschrieben, weil du musst ja immer sagen, oder? Ist es ein Haken, ist es ein hoher Stock, ist es weiss nicht was. Habe ich mir ein paar Sachen auf Italienisch und Französisch aufgeschrieben.
Boah.
Würde ich das jetzt auf Französisch und Italienisch so gut meine Aussprache das mal anbringen, sagen? Und du sollst mir dann sagen, was es auf Deutsch heisst. Bist du bereit?
Probierst du mal. Das Büchlein fehlt mir, das du angesprochen hast. Und das habe ich neben mir beim Arbeiten.
Also, ich fange mal an auf Französisch. Cos haut.
Hoher Stock.
Richtig. Obstruction.
Behinderung.
Sehr stark. Accrocher un adversaire.
Haken.
Super. Also, Französisch kein Problem. Weltklasse. Jetzt gehen wir zum Italienisch und da wird es bei mir schwierig, um das überhaupt aussprechen zu können.
Aber
ich probiere es mal. Trattenuta.
Trattenuta ist auch Haken, glaube ich. Gell?
Auch mit H, nicht Haken.
Oh, halten.
Jawohl, genau.
Ja, genau.
Jetzt wird es schwierig für mich. Scambetto.
Das ist Beistelle.
Super. Und noch der letzte. Bastone alto.
Höher Stock, ja.
100 Punkte. Wir wollen Weltklasse. Also ich bin wirklich schon, dass ich das müssen übersetzen, schauen, Spiel müssen schauen, wie ist die Strafe, dass ich das aufschreiben kann. Also ich bin wirklich beeindruckt. Jetzt noch ein paar bisschen privatere Fragen, oder, die nicht unbedingt auf den Sport sind. Du bist jedem Heimspiel die Stimme vom Stadion und das verlangt schon einiges ab. Wärst du nicht an gewissen Tagen einfach lieber entweder zu Hause auf dem Sofa irgendeinen Film am schauen oder eben im Stadion entspannt? Wie ist das für dich, immer präsent zu sein? Und eben, ich meine, du hast eine Aufgabe, man hört dich, es ist live uncutted. Stelle ich mir da nicht ganz einfach vor, oder?
Nein, das schon nicht. Also rein jetzt von der Tätigkeit her. Aber wenn du fragst, Sofa, es hat schon einen Moment gegeben, wenn es draussen regnet und tut wie verrückt. Dann ist es schon einen Moment gegeben, wo ich mir gesagt habe, jetzt wäre es eigentlich noch cool, wenn ich daheim bleiben könnte. Aber schlussendlich, ich habe Ja gesagt zu diesem Job. Und es ist ein ganz cooler Hobbyjob, den ich hier habe. Und der mich auch jung hält. Und wo ich mich jedes Mal wieder freue, mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen zu sein, sei das die Stunde im Speakerhäuschen, also in der Punktrichterkabine, ebenso wie mit dem Tower-Team, wo ich direkt dazugehöre. Und das ist das, wo ich mir immer sage, hey, nein, es gibt einen glatten Abend. Blöd ist dann einfach erst, wenn wir verloren haben und ich mit traurig auf den Heimweg machen muss. Dann denke ich, ja, wärst du gescheiter auf dem Sofa bleiben hückeln.
Das glaube ich.
Hättest du nicht ärgern. Aber nein, es gibt Abende, wo ich mich durchbeissen muss. Auf jeden Fall. Aber wenn ich mal dort bin, dann ist es immer gut. Dann ist es immer glatt. Und das Einzige, was ich manchmal bedauere, ist, dass meine Frau muss etwa die halt dann. Sie kommt zwar immer einmal mit am Match, aber als Hockey-Mom ist sie sich gewöhnt, die kalten Stadien. aber wenn sie dann daheim ist, oder vor allem ein Reiseplan da sind, und ich schaue auch gerne eine Reiswürde machen, und ich sage, schau, dort können wir jetzt nicht, dort ist ein wichtiges Spiel. aber sie ist so rücksichtsvoll, dass wir das jetzt immer aneinander vorbeigebracht haben. Und sonst, wenn ich wirklich einmal nicht kann, oder eben irgendein Plan dazwischen kommt, habe ich immer noch den Sandro oder den Angelo, die dann für mich einspringen.
Das wäre auch gerade meine nächste Frage bei den Spielern. Der fragt mir immer, ja, steht die Familie hinter dir, mein Umfeld ist mir mega wichtig, das gibt mir Motivation, dass ich meine beste Leistung abrufen kann. Ist es bei dir eben auch so? Ist deine Familie eben auch immer hinter dir gestanden? Ich meine, die Matches sind nicht amigs an der sympathischsten Zeit, ist am Samstagabend, wo man vielleicht viele andere Sachen machen könnte, am einem Freitagabend, ist deine Familie immer hinter dir gestanden?
Zu 100% würde ich sagen, ja. Und zwar alle zusammen, angefangen bei meiner Frau, der Sohn ohnehin und die Tochter, die Andrea, als Hockey Sister, hat die auch schon früh angefangen, Stadien zu besuchen und sie hat nie Hockey gespielt, aber Schlittschündeln und so. Und alle zusammen sind Fan und freuen sich selbst. Mein Enkel, der eine von den Enkeln, der jetzt schon gut kann, einigermassen kann reden, der kann schon das Wort Speakerin aussprechen.
Das ist super.
Und das erste, was ich gelernt habe. Speakerin. Also alles steht dahinter, ja.
Also musst du im Umfeld, ist eigentlich die Diskussion Eishockey und das Thema Kloten, das kommt einem Umfeld so, bei mir zu Mittag, kommt das manchmal auf den Tisch, oder?
Wie ja, sieht das? Manchmal ist es gut.
Immer? Sehr oft?
Sehr oft, selbstverständlich, ja. Vor allem jetzt, in dieser Zeit, wo ich natürlich auch von vielen gefragt werde, und eben du weißt das, du hast das Privileg, du kannst vor dem Stadion parkieren und kannst dann drinnen den Ringside besetzen und kannst zumindest jedes Spiel besuchen. Wir dürfen nicht, wir können nicht. Da ist das immer wieder ein Thema, auch bei den Nachbarn zum Beispiel, in meinem Freundeskreis und im Familienkreis sowieso. Und jetzt fragt man sich, woher führt die Saison? Also der Abstieg, den du angesprochen hast, das war dramatisch gewesen, auch in der Familie, weil wir haben alle mitgelitten. Und ich habe dummerweise mal gesagt, dass ich aufhöre bei Kloten, wenn wir Meister werden. Nee, aber Achtung, ich habe nie gesagt, ob in der National League oder in der Swiss League.
Also, du musst uns noch erhalten bleiben. Du musst uns noch erhalten bleiben, solange wie es geht.
Und jetzt kommt eben der Moment, wo wir nicht wissen, wo die Saison uns an wird steuern. Und das ist natürlich, wie Corona uns begleitet, ist das auch das Thema, das uns begleitet jetzt. Wie wird die Saison zu Ende gehen?
Genau, das ist Zukunftsmusik, wir wissen es alle nicht. Ja. Etwas, was mich noch interessiert, ist, bist du schon mal in der Freizeit angesprochen worden, so in der Migros an der Kasse, wo die Leute gesagt haben, die Stimme, die kenne ich von irgendwo, das ist doch vom Stadion, weil dein Gesicht ist wahrscheinlich weniger bekannt, aber deine Stimme, ja. Das, die kennt man einfach. Bist du schon in der Freizeit angesprochen worden auf das?
Ja. Schon, ich sage jetzt, ich bin keine Berühmtheit, aber schon ein paar Mal, eben, du sagst es richtig, über die Stimme, wenn ich irgendwo rede, das war auf einem Spaziergang gewesen, wo einer an mir vorbeigegangen ist, ja, Grüezi gesagt und dann sagt er, Hoppklote.
Also ein Wort hat gelangt.
Gut, vielleicht hätte er mich auf dem Torwartschiessen gekannt, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall hat das dort genügt und Hoppklote ist dann so der Anker gewesen, den er mich gepackt hat, wo ich dann bleibe stehen und habe woher kenne ich den? Oder auch im Mikro da vorne, ja, bei dir ja schon.
Also eben, wenn ich die Augen würde zumachen und nur einen Satz von dir würde hören, ich weiß ganz genau, wo ich dich müsste zuordnen.
Ab heute geht es mir bei dir gleich.
Ja. Ich will noch auf den EAC Kloten allgemein noch ein bisschen hoch zum Schluss, weil du hast schon so viel durchgemacht mit dem Club. Du hast auch schon viele Besitzer gesehen, du hast so viel gesehen. Eben die Geschichte ist riesig von Kloten und du bist auch ein Teil von dieser Geschichte. Eben du hast einiges mitgemacht. Wie hast du die turbulenten Zeiten, die es eben auch gegeben hat, da in der Flughafenstadt, wie hast du die miterlebt?
Du redest vom 12. Ja, 2012.
Unter anderem.
Ja.
Ist ja leider nicht nur ein Jahr gewesen.
Ja gut, verständlich. Aber das habe ich jetzt so in Erinnerung und gewisse Präsidenten. Ganz klar. Ich bin auch dort auf eine Art neutral geblieben. Also, wenn man mich gefragt hat, Jörg, kommst du am Bahnhof, wir wollen eine Aktion starten, dann wäre ich sofort dabei gewesen. Es hat aber uns nie mehr so in dem Sinn exponiert. Aber Gelitten habe ich auf jeden Fall. Gespendet habe ich auch, abgesehen davon. Aber ich habe nie eine grosse Sache daraus gemacht und eher unterstützt. Und vor allem habe ich probiert, im Umfeld, dort, wo geflucht und kritisiert worden ist, dort probiert, auch meine Neutralität auszuspielen oder meine neutrale Haltung zu bewahren und probiert, die Leute zu überzeugen, dass bessere Zeiten werden kommen und dass man den Leuten, die probiert haben, den Club zu retten, dass man denen Kredit gibt. Weil es hat viele gegeben, die dort einfach nichts anderes gewusst haben, als den Dolch führen und probieren, noch diese Leute runterzustechen, bildlich gesehen. Und dort habe ich einfach probiert, mit meiner Haltung, wie ich aus dem Mikrofon würde machen, wenn es Krawall gäbe oder wenn es brennen im Stadion innen oder was auch immer, probieren, ruhig zu bleiben und sachlich zu bleiben. Und das war mein Beitrag gewesen, den ich dann probiert zu leisten.
Es hat viele Veränderungen gegeben und eben auch jetzt eine Führung, die noch nicht irgendwie 20 Jahre oder Macht ist, wenn man so darf sagen. Wie sind deine Eindrücke jetzt von dieser Führung, die wir jetzt haben? Weil ich habe das Gefühl von den Fans, auch von mir persönlich, wir sind auf dem richtigen Weg. Es ist etwas da in Kloten entstanden. Es ist wirklich eben auch das Familiäre, die Familie, die man anspricht, das ist wirklich so. Das ist eben nicht einfach so gross reden, sondern das wird auch so gelebt. Ist meine persönliche Meinung, höre ich auch von vielen anderen Fans. Wie bist du zufrieden oder wie siehst du jetzt die Situation mit der jetzigen Führung, die jetzt am Ruder ist?
Sehr positiv. Weil, wenn jetzt der Mike anspricht, er ist für mich auch, wie andere, ist er vorbildlich, wie er wirkt, wie er sich einsetzt für einen Club. Trotz allem, was er offensichtlich um Tore muss haben mit seinen Tätigkeiten, die er inne hat. Aber man spürt, dass er Herzblut hat für den Club. Und, ist offensichtlich ein gutes Bindeglied, weiss sie zwischen Fans und der Geschäftsleitung und dem Vorstand und so weiter. Was er anreisst, das macht für mich Sinn. Es braucht so einen Mann, der jetzt so vorab geht und zeigt, wo die Fahne soll durchgehen. Und ich glaube, die Fans erkennen das ebenfalls und machen mit, soweit ich das verfolgen kann. Ich habe jetzt natürlich beim leeren Stadion auch sozusagen keine Kontakt und ich freue mich auf die Zeit, wenn dann wieder Fans da sind und man sie nicht nur muss, in Anführungszeichen, auf dem Würfel oben hören, wenn sie dort helfen, Ambiance zu entwickeln im Stadion innen, was ich übrigens sehr gute Aktion finde. Es ist dann nicht so total traurig und auch für das Schauen im Fernsehen ist es eine gute Sache. Für den Kommentator weiss ich nicht, wie das ist, ob es dann eher zu laut ist. Aber
es peitscht schon noch mal mehr an, wenn Leute dort sind. Also ich meine, die ersten Spiele sind noch Leute rum gewesen. Mhm. Es ist zwar nicht gesungen worden, aber trotzdem, wenn es halt ein Goal gab, ist ein bisschen Stimmung aufgekommen im letzten Match, wo man gewusst hat, ist der letzte Match, die letzten 5 Minuten sind noch gesungen worden. Und da ist dann schon Gänsehaut aufgekommen, wenn man eigentlich wüsste, was für Stimmung da oben runterkommt. Und ja, also eben in Kloten, das ist ein Hexenkessel, oder? Ja. Und die gehen 60 Minuten. Wenn man halt eben im Rückstand ist, wird gleich noch weiter gesungen und peitscht.
Ja,
und
das ist so.
Wo es Zuschauer gehabt hat, das war in den Meisterjahren gewesen. Leider lange her. Wie hast du das erlebt? Was sind noch deine Emotionen, deine Eindrücke, die du heute noch sagst, das ist mir noch präsent?
Ja, das war zu der Zeit, gewesen, wo ich Mannschaftsbetreuer war, bei den Junioren, da mit dem Mirek Hibler zusammen und mit dem Fritz Lenzinger, auch bekannt im Club. Und dort hier sind wir neben dem Eis gesehen, logischerweise. Ich habe geschaut, was der Flori Capretz macht in Sachen Speaker-Tätigkeit, habe entsprechend zugelassen. Und dann sind wir aufgeboten worden, für auf dem Eis die Absperrungen zu heben.
Ja.
So möglichst lang
also zu heben. Also sind ja alle Bände gebrochen.
Bist du vorgekommen wie beim Capitol in Washington. Gleich einmal überrennt worden. Und, aber eben, dass sie da die Gänsehaut-Momente gewesen, logischerweise, wo wir aber auch dort, das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Moment gewesen, wo man ein bisschen Angst gehabt hat, dass einem die Fans könnten überrollen. Irgendwann haben wir ja die Scheiben Abschrankungen auf die Seite geschoben und haben einfach die Wellen durchgelassen.
Ja, ist gar nicht anders
möglich. Es ist schon ein positiver Tsunami gewesen, aber ein positiver Tsunami. Und die ganze Nacht dort gewesen und erst am Morgen früh heimgegangen. Einfach ein Riesenfest und ich träume seitdem. Träume
ich glaube, jeder Kloten-Fan träumt
dass wir das wieder einmal könnten erleben.
Genau, wir haben es ein bisschen erlebt gehabt, und zwar beim Göpp-Sieg. Ja. Klar, es ist nicht so gross gewesen wie dort bei den Meistertiteln, aber gleich, wir haben endlich wieder einmal einen Titel geholt in Kloten. Ja. Wie magst du dich noch dort erinnern? Das Spiel war gegen Genf gewesen, und auch dort die Hütte voll gewesen, die Post ist abgegangen.
Ja. Hat mich an viele Finalspiele erinnert dort hier, mit dem Vorteil, dass das Spiel positiv für uns
ausgegangen ist. Bis jetzt haben wir immer eigentlich verloren, die letzte Finalserie,
wie du vorher schon gesagt hast. Das waren übrigens meine härtesten Momente gewesen, dem Gegner neutral zu gratulieren zum Aufstieg, zum Meistertitel. Aber der Moment war dort hier gewesen für mich, Müller. Wenn Meistertitel nicht kommt, dann musst du dich zufrieden geben mit dem. Es war ein Hühnerhaut-Moment gewesen, dort hier. Göpp-Sieg zu erklären, Kloten zum Göpp-Sieger zu erklären. Und das habe ich genossen, vom ersten bis zum letzten Moment.
Ja, das glaube ich. Ich hoffe, du kannst noch viel weitere so Sachen dann ankünden. Vielleicht sogar in näherer Zukunft. Wer weiß?
Oh.
Jetzt so zu den zwei letzten Fragen. Kontakt zu den Spielern. Gibt es das überhaupt? Also kennen dich die Spieler? Weil ich meine, du verkündest ihren Namen. Kennen dich die Spieler oder hast du irgendeinen Kontakt zu den Spielern? Also, du hast vorher gesagt, du gehst einmal zu den Garderoben runter. Denke, dann siehst du den einen oder anderen. Aber kennen sie dich?
Ja, das müsstest du sie fragen.
Also, du bist nicht begrüßt mit Heuer, wenn du
also, es ist ja jeder von unseren Spielern ist zum Glück nicht abgehoben. Das muss ich ja gerade an dieser Stelle sagen. Und jeder würde, wenn ihn jemand in der Migro ansprechen, oder auch beim Coop, wo auch immer, ansprechen, würde er zumindest die Hand lüpfen und sagen Hi oder Hoi. Zumindest. Ja. Dass man am Gegenüber als Spieler das Gefühl gibt, ja, ich kenne die von irgendwo her. Und das ist ja das Schönste. Ich sage immer, die kürzeste Brücke zwischen zwei Menschen ist das Lächeln. Und wenn das ein Spieler an einem Fan, an einem irgendjemandem schenkt, dann gibt einem das ein gutes Gefühl. Und ob die Spieler mich namentlich kennen, das weiss ich nicht. Ein paar gibt es ganz sicher. Das ist ganz sicher, dass wir ein paar mit dem Namen kennen. Die auch, wo ich den Inside-Talk gemacht habe, oder auch sonst, wenn ich jemanden vor dem Spiel durchlaufe, dort hier und zu grüssen, dann wissen sie, ja, das ist ja der, der jetzt dann gerade schnurren da mit dem Mikrofon. ein paar kennen mich namentlich und jetzt eher natürlich die von der Vergangenheit, der Victor Stancescu, wo ich daheim viel begegnet habe, oder der Lini, wo ich hinlicht werde gesehen, dort hier, der Michi Liniger oder der Kelly zum Beispiel, all die, der Reto Pavoni und you name mit. Es hat schon ein paar, aber ich will nicht sagen, ich kenne jetzt die Mannschaft und ich bin nicht so noch auf ihnen oben, ganz klar nicht.
Aber ich finde es schön, dass du sagst, dass ein Lächeln eben auch schon ziemlich viel kann geben. Jetzt so zu der letzten Frage, seit über 10 Jahren bist du pensioniert in Kloten, gehst du aber nicht in Pension, oder?
Jetzt könnte ich sagen, ich habe noch einen Hobbyjob am Flughafen als Tourguide, aber den habe ich jetzt noch nicht gerade aufgegeben. Ich wäre also in einem Fangnetz drin. Aber ich muss so sagen, ich möchte einfach den Hut nehmen, bevor man mir sagt, nimm den Hut. Das wäre schön. Und darum bin ich auch froh, dass die Leute, die gut gesinnt sind zu mir, die es gut meinen mit mir, dass die mir offene Kritik, aufbauende Kritik bringen, wenn es nötig ist. Und ich hoffe sehr, dass die im Umfeld mir sagen, Jörg, also jetzt musst du aufpassen. Jetzt hast du Namen verwechselt, jetzt tust du dieses oder jenes machen, wo auf Altersdemenz hinweisen oder was auch immer. Dann würde ich blitzartig aufhören, ganz klar. Oder sagen, okay, nächste Saison mache ich nicht mehr. Und jetzt würde ich mal sagen, lassen wir es werden. Es wäre für mich nicht übel, wenn wir, was ich zwar nicht hoffe, noch in der Swiss League würde weiterspielen, weil es ist, wenn die Zuschauer wieder zugelassen werden, die Fans wieder im Stadion sind, eigentlich gar nicht eine schlechte Stimmung. Es ist eine gute Stimmung. Gewinnen ist sexy und
in dem Sinn
wird man treiter das. Und es wäre natürlich schon irgendwo durch ganz cool, wenn man sich wieder in der National League dürfte zurückmelden, logischerweise, weil Ja. Ich hätte jetzt an der WM, die bevorgestanden ist und leider auch nicht stattgefunden hat, hätte ich noch mal dürfen speakern. Das wäre auch riesen Ehre gewesen für mich. Und dort hatte ich guten Kontakt gehabt mit den Kolleginnen und Kollegen in der National League. Und zu denen wieder zurückgehen in den Kreis wäre cool. Aber lassen wir es doch mal werden und schauen mal. Und, ja.
Jörg Müller, das wäre es gewesen vom ersten Podcast von der Geschichte vom EAC Kloten. Super spannend gewesen. Wirklich coole Geschichten, die du erzählt hast. Also, eine Premiere kann, glaube ich, nicht besser sein. Man kann keinen besseren Gast haben wie dich für den ersten Podcast. Danke vielmals. Gern, hast du dir Zeit genommen. Ich freue mich, heute Abend dich schon wieder zu hören. Am Mikrofon bist du heute Abend.
Bin ich nicht, ja.
Genau, also ich freue mich wirklich mega. Hoffentlich machst du noch lang, lang weiter. Und ich wünsche natürlich beste Gesundheit. Und auf ein baldiges Wiedersehen. Danke vielmals.
Merci vielmals. Wiedersehen.
Das war es schon wieder vom ersten Podcast von der Geschichte vom EAC Kloten. Ich hoffe, wir konnten euch unterhalten. Und wenn es euch gefallen hat, dann folgt doch unseren Plattformen, sei es auf Facebook oder Instagram. Und der nächste Podcast, der kommt schon bald wieder. Und ich werde natürlich auch überall erfahren, wenn ihr wieder zuhören könnt, wenn es um Geschichten und Hintergründe vom EAC Kloten geht.